HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Karin Röder. Vielleicht erfahren wir etwas mehr über Stephen Hawking oder was hinter dem wohlklingenden Namen Frantumalia steckt. Und es geht um die Farbe von Milch und die Frau im Dunkeln. Die Schriftstellerin Elena Ferrante hat sich mit dem Erscheinen ihres Debütromans im Jahre 1992 für die Anonymität entschieden. Ihre vierbändige neapolitanische Saga ist weltweit ein Bestseller. 2018 sind auch Ferrantes jüngster Band, Frantumalia, sowie ihre früheren Romane Lästige Liebe, Tage des Verlassenwerdens und jetzt also das Hörbuch Frau im Dunkeln in neuer Übersetzung erschienen. Dorothee Meyer-Karweg, von wegen Anonymität, damit ist Elena Ferrante ja auch eine Art Frau im Dunkeln. Um was geht es in dem Roman genau?
Ja, im Mittelpunkt steht hier nicht Elena Ferrante, sondern eine Frau, knapp 50 Jahre alt, alleinlebend. Leda heißt sie. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter und eine Professorin für Literatur. Und sie macht ein paar Tage Urlaub an der süditalienischen Küste, mietet sich eine kleine Wohnung und findet dann auch einen kleinen Strand, zu dem sie nun täglich fährt. Und dort döst sie und arbeitet so ein bisschen im Schatten und vertreibt sich die Zeit damit, eine junge Frau und deren kleine Tochter zu beobachten, die innig miteinander spielen.
Einmal bemerkte ich, wie zärtlich sie die Kleine eincremte. Ein anderes Mal sah ich gerührt zu, wie entspannt die beiden zusammen im Wasser waren. Die Mutter drückte ihre Tochter an sich und die Kleine legte die Arme fest um ihren Hals. Sie lachten und genossen es, Körper an Körper zu sein, stupsten sich mit den Nasen, spuckten kleine Fontänen, gaben sich Küsse. Bei anderer Gelegenheit beobachtete ich, wie sie gemeinsam mit der Puppe spielten. Es machte ihnen großen Spaß. Sie zogen sie an und aus, schmierten sie im Spiel mit Sonnenmilch ein, badeten sie in einem grünen Eimer, rubbelten sie anschließend trocken, damit ihr nicht kalt wurde, drückten sie an ihre Brust, wie um sie zu stillen, fütterten sie mit Brei aus Sand oder legten sie zwischen sich auf das Handtuch in die Sonne. Die junge Frau war schön. Doch erst ihr Muttersein machte sie zu etwas Besonderem. Sie schien nur ihre Tochter im Sinn zu haben.
Ja, und dieses Spiel von Mutter und Tochter ruft dann Erinnerungen bei Leda an ihre eigenen Töchter hervor.
Bianca hatte ich gewollt. Und ein Kind will man mit animalischem Stumpfsinn, verstärkt von den verbreiteten Ansichten. Sie kam sofort. Ich war 23. Ihr Vater und ich kämpften gerade beide hart darum, weiter an der Universität arbeiten zu können. Er schaffte es, ich nicht. Der Körper einer Frau macht tausend verschiedene Sachen. Er arbeitet, rennt, studiert, fantasiert, erfindet, reibt sich auf und derweil werden die Brüste größer, die Schamlippen schwellen an, das Fleisch pocht in einem runden Leben, das zu dir gehört, dein Leben. Doch es drängt woanders hin, es wendet sich von dir ab. Obwohl es deinen Bauch bewohnt, einen freudvollen und schweren Bauch, köstlich wie ein gieriger Impuls und doch abstoßend wie ein giftiges Insekt, das sich in einer Vene einnistet. Dein Leben möchte sich in das eines anderen verwandeln. Bianca wurde ausgeschieden, sie schied sich aus, aber der Ansicht waren alle ringsum und auch wir dachten das, sie konnte nicht alleine aufwachsen. Wie traurig, sie brauchte einen Bruder oder eine Schwester an ihrer Seite. Deshalb plante ich gleich anschließend, ja, ich plante im wahrsten Sinne des Wortes, dass auch Martha in meinem Bauch entstand. So war mit 25 für mich jedes andere Spiel gelaufen. Der Vater reiste durch die Welt, eine Gelegenheit nach der anderen. Er hatte nicht einmal die Zeit, sich richtig anzusehen, was für eine Kopie seines Körpers da entstanden war, wie die Reproduktion ausgefallen war. Er sah die beiden Mädchen kaum an, stellte nur mit aufrichtiger Zärtlichkeit fest, sie sind genau wie du. Gianni ist ein netter Mensch, unsere Töchter mögen ihn. Er hat sich wenig oder gar nicht um sie gekümmert. Doch wenn es darauf ankam, hat er sein Möglichstes getan. Auch jetzt tut er sein Möglichstes.
Ja, er tut sein Möglichstes. Das heißt aber nicht, dass er den Beruf hinten angestellt hätte beispielsweise. Jedenfalls, dieses Spiel von dieser jungen Mutter und ihrer Tochter am Strand ruft bei Leda eben diese Erinnerungen hervor. Und irgendwann kippt es dann und Leda ist genervt von diesem, ja, innigen Spiel der beiden. Und als das kleine Mädchen am trubeligen Strand dann mal verloren geht, hilft sie noch bei der Suche und findet die Kleine dann auch. Aber dann lässt sich die sonst so beherrschte Leda zu einer ganz merkwürdigen Tat hinreißen. Mit dem Zweck, sie will die Idylle zwischen Mutter und Tochter zerstören und schafft das dann auch. Und gleichzeitig schleudert sie dann dieser jungen Frau und deren schwangerer Schwägerin einen Satz entgegen, der die beiden richtig schockt. Sie erklärt nämlich, sie wisse vieles nicht über ihre Töchter, da sie sie irgendwann beim Vater zurückgelassen habe, um wieder ihr eigenes Leben zu führen. Die anderen halten sie natürlich sofort für eine Rabenmutter.
Das heißt, der Roman thematisiert die Rolle der Frau im Zwiespalt zwischen Mutterschaft und Karriere.
Ja, Karriere oder sagen wir vielleicht besser Beruf. Es geht um die Schwierigkeit, diese verschiedenen Rollen und Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Leda spürt eine Menge Erwartungen an sich, nämlich natürlich, dass sie ihre Kinder liebt. Klar, was denn sonst? Aber im Alltag ist es dann so, wenn die Töchter sie den ganzen Tag beanspruchen, dreht sie irgendwann regelrecht durch und zieht dann eben diese sehr drastische Konsequenz, weil sie keine andere Möglichkeit für sich sieht.
Kehrt sie denn irgendwann zu ihren Kindern zurück?
Ja, nach 3 Jahren. Aber sie schafft es dann nie mehr richtig, ihre Entscheidungen den Töchtern zu erklären. Die wollen es dann auch nicht mehr hören, sind tatsächlich nachhaltig so ein bisschen gestört.
Eva Mattes liest diesen Roman. Sie hat ja auch schon die 4-bändige neapolitanische Saga gelesen, mit der Elena Ferrante berühmt wurde.
Ja, also hier kann ich mir auch niemand anderen mehr vorstellen, der das lesen könnte. Eva Mattes hat, finde ich, eine wunderbar samtige, satte Stimme. Sie klingt reif, lebenserfahren, voll und wohltönend. Sie kann auch sehr erotisch klingen, auch wie eine Furie. Also insgesamt hat sie eine sehr große Bandbreite. Ich mag sie sehr, aber besonders eben auch für diese italienischen Geschichten.
Dorothee Meyer-Karwick, Ihr Fazit?
Der Roman hat mir schon sehr gut gefallen, da diese Gefühle von Leda so wunderbar widersprüchlich sind, wie eben das Leben auch. Und ihre Tat, also das, was sie der jungen Mutter und der kleinen Tochter am Strand antut, das ist nichts wirklich Schlimmes, aber etwas, was die junge Mutter an die Grenzen ihrer Nerven bringt und so eben diese Idylle zwischen Mutter und Tochter zerstört. Die Tat ist irgendwie auch ein bisschen kindisch, aber führt zu sehr gut beobachteten Erinnerungen an die eigene Mutterschaft und die Konflikte, die sich daraus eben ergeben.
Frau im Dunkeln von Elena Ferrante. Die Sprecherin ist Eva Mattes. Die 4 CDs dauern rund 4,5 Stunden und kosten 22 Euro. Der Hörverlag hat sie produziert. Und jetzt zu einer weiteren Veröffentlichung von Elena Ferrante. Frantumalia, mein geschriebenes Leben. Das ist diesmal kein Roman, sondern das Buch verspricht mehr über die Bestseller-Autorin preiszugeben, etwa warum sie sich dafür entschieden hat, anonym bzw. unter Pseudonym zu schreiben, Dorothee Meyer-Karwick. Wird hier das Geheimnis gelüftet, wer hinter Elena Ferrante steckt?
Nein, wir erfahren weiterhin keinen Namen. Sie möchte eben im Hintergrund bleiben und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass trotz des großen Internets dieses Geheimnis einigermaßen gewahrt bleibt. Aber trotzdem erfahren wir etwas über die Autorin, zumindest über ihre Gedanken, denn das Hörbuch enthält, wie das Buch, eben Briefe an Verlagsmitarbeiter und einen Essay, der einiges über ihre Gedanken und die Motivation für ihr Schreiben preisgibt. Sie erläutert darin beispielsweise die Entscheidung, nicht als Person in die Öffentlichkeit zu treten. Und dazu hören wir jetzt einen ersten Ausschnitt, natürlich wieder gelesen von Eva Mattes.
Ich glaube, Bücher brauchen, wenn sie einmal geschrieben sind, keinen Autor mehr. Wenn sie etwas zu erzählen haben, finden sie früher oder später ihre Leser. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dafür gibt es viele Beispiele. Ich liebe diese geheimnisvollen Bücher aus alter und neuer Zeit, die zwar keinen bestimmten Autor haben, aber trotzdem ein intensives Eigenleben geführt haben und noch führen. Für mich sind sie wie ein Wunder, das über Nacht kommt, wie die Geschenke der Befana, auf die ich als Kind so sehnsüchtig gewartet habe. Ich ging sehr aufgeregt ins Bett und wenn ich morgens aufwachte, waren die Geschenke da, aber niemand hatte die Befana gesehen.
Dorothee Meyer-Karwick, wer ist denn die Befana?
Also diese Befana, das ist eine Hexe aus dem italienischen Volksglauben, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar auf der Suche nach dem Jesuskind auf einem Besen von Haus zu Haus fliegt und Kindern Geschenke mitbringt oder diese auch straft. So ähnlich wie unser Nikolaus vor Weihnachten. Ja, und zurück zum Inhalt des Ausschnitts. Elena Ferrante meinte, Bücher brauchen keine Unterstützung. Daher zum Beispiel macht sie keine Lesereise und man findet sie nicht bei öffentlichen Auftritten. Das ist natürlich ein sehr radikaler Gedanke, den sie selbst auch nicht so ganz einhält. Ein bisschen Unterstützung gibt sie dann doch, denn sie äußert sich ja immerhin schriftlich. Beispielsweise antwortet sie auf Fragen von Journalistinnen. Und diese Antwort hat sie dann zu einem Essay ausgearbeitet, den wir auch auf diesem Hörbuch hören. Diese Journalistin fragten sie nach den Frauenfiguren in ihren Romanen. Es sind ja Frauen, die oft leiden oder Leid erfahren. Und die Journalistin wollten wissen, ob das an der Zerrissenheit zwischen modernem und archaischem Frauenbild liege. Ja, und Elena Ferrante antwortet und bringt dabei einen Begriff ihrer Mutter ins Spiel.
Meine Mutter hat mir eine Vokabel aus dem Dialekt hinterlassen, die sie immer benutzte, wenn sie sich durch widersprüchliche Eindrücke bedrängt und innerlich zerrissen fühlte. Dann sagte sie, sie habe die Frantumalia. Die Frantumalia deprimierte sie. Manchmal wurde ihr davon schwindelig und sie hatte einen metallischen Geschmack im Mund. Das Wort bezeichnete ein undefinierbares Unbehagen, verwies auf eine Masse heterogener Dinge im Kopf, Ablagerungen im trüben Wasser des Gehirns. Die Frantumalia war rätselhaft, bewirkte rätselhafte Handlungen, war der Grund für sämtliche Leiden, die nicht auf eine einzige eindeutig erkennbare Ursache zurückzuführen waren. Als sie nicht mehr jung war, wurde sie mitunter davon nachts wach, führte Selbstgespräche, wofür sie sich dann schämte, krächzte manchmal mit halb offenem Mund eine kurze, nicht erkennbare Melodie, die schon bald in einem Seufzer erstarb. Mitunter rannte sie auch urplötzlich aus dem Haus, ließ den Gasherd an und die Nudelsoße anbrennen. Oft weinte sie auch, und die Vokabel, die sich mir seit der Kindheit für dieses unerklärliche Weinen eingeprägt hat, hieß Frantumalia-Tränen. Inzwischen kann ich meine Mutter nicht mehr fragen, was sie mit diesem Wort eigentlich gemeint hat. Doch als Kind machte ich mir selbst einen Reim darauf und dachte, von der Frantumalia ginge es einem auf jeden Fall schlecht. Und wem es schlecht ging, der würde früher oder später selbst zu Frantumalia. Was Frantumalia wirklich war, wusste ich aber nicht und weiß es bis heute nicht. Heute habe ich dazu bestimmte Bilder im Kopf, die jedoch mehr mit meinen eigenen Problemen zu tun haben als mit ihren. Die Frantumalia ist ein unsicheres Ambiente, in dem eine endlose Masse fließender oder schwebender Schuttteile herumwirbeln, die sich dem Ich als seine einzige, wahre Innerlichkeit brutal offenbart. Es sind die Ablagerungen der Zeit ohne sinnstiftende Ordnung, ohne Narrativ. Bei diesem Anblick kommt man sich verloren vor, hat plötzlich das Gefühl, alles Stabile, alles Dauerhafte, was unserem Leben Halt gibt, werde bald wieder zu jener Schutthalde zerfallen, die wir vor uns zu sehen glauben. In panischer Angst erkennen wir, wie brüchig alles ist, worauf unser Leben aufbaut und wie schnell dieses Leben zwangsläufig wieder zu Bruch gehen kann.
Tja, also dieses Gefühl, dass alles stabil und dauerhaft Empfundene in sich zusammenbrechen kann, das ist dann die Frantumalia. Und ich glaube, ich nehme diesen Begriff in meinen Wortschatz auf. Ja, man hat das Gefühl, es gehört offensichtlich auch zum Menschsein, dass man ab und zu in diesen Zustand gerät. So eben wie die Frauen in Elena Ferrantes Romanen, die gehen dann auch sehr unterschiedlich damit um. Manche zerbrechen fast daran, andere macht dieses Gefühl eher stark. Ja, Frantumalia, mein geschriebenes Leben, das ist damit so ein kleines Buch und Hörbuch für alle, die Ferrante-Romane lieben und mehr über die Gedanken der Autorin erfahren möchten.
Frantumalia, mein geschriebenes Leben von Elena Ferrante. Eva Mattes ist die Sprecherin und die drei CDs dauern 3 Stunden und 11 Minuten. Sie kosten 18 Euro. Der Hörverlag hat auch dieses Hörbuch produziert. HR2 Kultur, Hörbuchzeit. Die englische Autorin und Dramatikerin Nell Leischen veröffentlichte 2002 ihr erstes Theaterstück mit dem Titel Milk. Sie hat es zusammen mit Stephen McAnena verfasst. Ein Jahr später wurde es mit dem Richard Emission Memorial Award ausgezeichnet. Nell Leischens erster Roman Black Dirt stand auf der Longlist des Orange Prize und auf der Shortlist des Commonwealth Prize. Für ihren zweiten Roman Die Farbe von Milch wurde sie für den Prix Femina nominiert. Dorothee Meyer-Karwig. Die Farbe von Milch ist ja gewöhnlich weiß. Wird das in diesem Roman in Frage gestellt oder besonders betont oder worum geht es?
Also die Farbe von Milch, der Name kommt daher, dass die Ich-Erzählerin immer sagt, ihre Haare hätten die Farbe von Milch. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ein etwa 14-, 15-jähriges Mädchen im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, also die Ich-Erzählerin ist. Das ist Mary und das Ganze spielt in England im Jahr 1830-31. Diese Mary lebt mit 3 Schwestern und ihren Eltern und ihrem Großvater auf einem kleinen Bauernhof. Alle kämpfen sehr hart ums Überleben. Mary hat ein verkrüppeltes Bein, muss aber trotzdem wie ihre Schwestern hart arbeiten. Und geschildert wird so eine sehr harte und kalte Atmosphäre. Also der Vater schlägt die Töchter sofort, wenn die nicht spuren. Die Mutter verteidigt sie auch nicht, ihre Kinder. Und der Großvater, der Mary eigentlich sehr liebt, kann sie, da er selbst schon sehr alt ist, nicht mehr wirklich verteidigen. Er muss selbst froh sein, wenn er auf dem Hof noch sozusagen sein Gnadenbrot vom Sohn und seiner Schwiegertochter bekommt. Ja, und eines Tages, damit beginnt eigentlich die Geschichte, ruft der Vater seine Tochter Mary zu sich.
Setz dich, sagte er. Ich setzte mich an den Rand des Schattens, den der Baum warf. »Mr. Graham, oben im Pfarrhaus«, sagte er, »bei dem ist die Frau nicht ganz gesund. Also habe ich gesagt, du gehst hoch und hilfst ihnen aus.« »Ich? Sei doch nicht so begriffsstutzig. Warum sollten die ausgerechnet mich haben wollen?« »Ihr Hausmädchen ist gegangen und sie kriegen keine neue Hilfe. Er hat mich gefragt, ob ich eine von euch entbehren könnte.« »Und da hast du ja gesagt.« »Er zahlt mir was.« »Warum ich?« »Weil du hier unten nicht unbedingt die Arbeit eines ganzen Mannes machst. Weil du ständig das da hinter dir herziehen musst.« Er deutete auf mein Bein. »Wann muss ich gehen?« »Morgen.« »Nur einen Tag?« »Nein.« »Wie lang denn dann?« »Bis sie dich nicht mehr brauchen.«
Ja, der Vater hat die Mary, seine Tochter sozusagen, an den Pfarrer vermietet und für diese ist es ganz furchtbar, da sie noch nie von zu Hause fort war. Also auch wenn die Atmosphäre zu Hause nicht besonders schön ist, so in die Fremde gehen zu müssen, auch wenn die Fremde eigentlich sehr nah bei diesem kleinen Bauernhof ist, ist für sie schon ein Angang. Aber nach den Anfangsschwierigkeiten im Pfarrhaus geht's ihr da nicht wirklich schlecht. Also die herzkranke Frau vom Pfarrer geht recht liebevoll mit Mary um und das hat diese eigentlich noch nie so erlebt. Doch dann stirbt die herzkranke Frau vom Pfarrer und Mary hofft, dann wieder nach Hause gehen zu können. Doch der Pfarrer Graham sagt ihr,
»Es wäre mir lieber, wenn du hier bleiben würdest. Ich habe deinen Vater gefragt und er meinte, er ist vollauf zufrieden mit diesem Arrangement. Aber wenn sie ihn gefragt haben und er weiß, dass sie mich hier haben wollen und sie ihm Geld zahlen, dann lässt er mich nicht nach Hause kommen. Das bedeutet, dass sie mir überhaupt keine Wahl gelassen haben. Aber wir brauchen dich hier. Mary?« Ich sagte nichts. Ich stand auf und ging zum Fenster, schaute hinaus auf die Wiese, die mit toten Blättern und Tau bedeckt war. Die Samenhülsen vertrockneten auf den Blumenstängeln. »Mary.« Ich drehte mich zu ihm um. »Ich habe gar keine andere Wahl, oder?« Und so kam es, dass ich nicht nach Hause ging, wie ich immer gedacht hatte. Und so kam es, dass ich blieb.
Ja, Mary hat keine Wahl. Ihr Vater wird sie auch schlagen, wenn sie trotzdem nach Hause ginge. Na, und die Situation ändert sich dann, als der Pfarrer die andere Haushaltshilfe Edna entlässt. Er sagt ihr, er brauche eigentlich nur noch Mary und er fühlt sich auch überhaupt nicht verantwortlich für diese Edna, obwohl die schon Jahrzehnte im Haus des Pfarrers gearbeitet hat. Ja, und nun ist Mary allein mit dem Pfarrer und der bringt ihr das Schreiben bei. Mary denkt zuerst, was braucht sie das? Dann ist er aber schon auch fasziniert davon und lernt recht schnell. Und der Pfarrer sagt dann eines Tages zu ihr:
Nimm deinen Stuhl mit auf diese Seite. So kann man ja unmöglich arbeiten. Da sieht einer von uns den Text immer auf dem Kopf. Also nahm ich den Stuhl und trug ihn auf die andere Seite des Schreibtischs und setzte mich neben ihn. Das ist doch gleich viel besser, sagte er. Jetzt schau dir das hier an. Du musst dir merken, dass dieser Buchstabe die Form einer Schlange hat. Sss. Setz die Feder hier oben an. Ich tauchte die Feder in die Tinte und ich begann oben und zog eine geschwungene Linie und da stand es, ein S. Und da fühlte ich, wie er sein Bein an meins presste und ich rückte ab, denn es war genug Platz für beide Stühle hinter dem Schreibtisch. Doch sein Bein folgte mir und drückte sich weiter an meins. Komm, sagte er, gleich noch eins. Mach eine ganze Zeile voll, bis deine Hand nicht mehr vergisst, wie es geht. Und dann fühlte ich, wie sich seine Hand auf mein Knie legte.
Ja, und da nimmt dann das Verhängnis seinen Lauf.
Tja, dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, man ahnte schon so ein bisschen. Ich war jedenfalls sehr gespannt. Die Geschichte von Mary, von ihr selbst erzählt, ist sehr, sehr spannend und endet dann auch sehr dramatisch.
Das war wahrscheinlich im viktorianisch geprägten Großbritannien Anfang des 19. Jahrhunderts. Auf dem Land kein Einzelschicksal.
Nein, die Autorin Nell Leischen beschreibt ja eigentlich so ein bisschen exemplarisch das Leben armer, ungebildeter Frauen im 19. Jahrhundert auf dem Land. Eigentlich kann niemand in der Familie von Mary lesen oder schreiben, aber die Frauen trifft es besonders hart. Sie stehen ja noch unter der Knute der Männer. Der Vater schlägt und verkauft die Tochter und der Pfarrer vergreift sich dann an ihr und sie kann sich ganz lange nicht wehren. Geschildert wird dann aber auch, wie der Sohn des Pfarrers die andere Schwester von Mary schwängert und sich dann auch noch aus der Verantwortung stiehlt. Bei allem wird der Pfarrer hier nicht unbedingt so als brutales Monster dargestellt. Er mag Mary, aber er kommt auch überhaupt nicht auf die Idee, ihre Bedürfnisse zu respektieren oder auch da nur nachzufragen. Das ist alles sehr archaisch, sehr beklemmend und auch sehr erschütternd.
Dorothee Meyer-Karweg, wir haben Laura Mehr als Interpretin gehört. Wie gefällt sie Ihnen?
Ja, sie hat so eine sehr zarte Stimme, kann auch schön kindlich klingen, passend für diese 14-, 15-jährige Mary. Diese Mary erzählt ihre Geschichte sozusagen vom Ende her. Das heißt, die Stimme hat dann auch etwas sehr Melancholisches, Abgeklärtes, ohne das Ende verraten zu wollen. Das passt sehr gut. Manchmal, wir haben es gehört, muss sie in die Rolle von älteren Männern schlüpfen. Da gefällt sie mir ein bisschen weniger. Das wirkt ab und zu ein bisschen aufgesetzt.
Ihr Fazit dieser Lesung?
Ja, bis auf den Titel, der mir ein bisschen merkwürdig vorkommt, also die Farbe von Milch, was sich dann auf ihre Haarfarbe bezieht. Es ist ja ein bisschen unwahrscheinlich, dass ein 15-jähriges Mädchen schon weiße Haare hat. Da habe ich so das Gefühl, die Autorin will uns sagen, über Nacht sind ihre Haare ergraut oder regelrecht weiß geworden. Und das ist, denke ich, ein Ammenmärchen, dass so etwas passieren kann. Also bis auf den Titel hat mir die Geschichte sehr gut gefallen. Sie hat mich sehr gefangen genommen. Ich habe sie dann auch fast in einem Rutsch gehört. Und danach muss ich mich dann erstmal schütteln. Die Geschichte ist schon sehr beklemmend, aber eben auch sehr spannend erzählt und insgesamt sehr zu empfehlen.
Die Farbe von Milch von Nell Leischen. Die Sprecherin ist Laura Mehr. Die 4 CDs dauern 4 Stunden und 38 Minuten. Sie kosten rund 15 Euro. Erschienen sind sie bei Random House Audio. HR2 Hörbuchzeit. Stephen Hawking war der ehemalige Mathematikprofessor auf dem Lukasischen Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Cambridge in Großbritannien. Und der Autor von Eine kurze Geschichte der Zeit. Der wurde ein internationaler Bestseller. Er war der Forschungsdirektor an der Abteilung für angewandte Mathematik und theoretische Physik und Gründer des Zentrums für theoretische Kosmologie in Cambridge. Stephen Hawking starb 2018 im Alter von 76 Jahren. Das Hörbuch Stephen Hawking, der Superstar des Universums, hat die Journalistin Ulrike Beck geschrieben. Sie hat für den Verlag Headroom in der Reihe Abenteuer und Wissen auch schon Features über Martin Luther und Johannes Gutenberg verfasst. Dorothee Meyer-Karwick, dieses Hörbuch über Stephen Hawking wird empfohlen für Menschen zwischen 8 und 88 Jahren und es beschäftigt sich, wie gesagt, mit Stephen Hawking. Geht es dabei mehr um den Menschen oder um seine Forschung?
Also ich mag diese Reihe Abenteuer und Wissen sehr gerne. Die versucht, Persönliches mit der Wissenschaft zu verbinden. Aber hier steht dann doch mehr der Mensch, Stephen Hawking, im Vordergrund. Das heißt, wir erfahren hier etwas über seine Kindheit und seine Jugend, seinen familiären Hintergrund, sein Studium. Wir erfahren etwas über die Zeit, als man diese Krankheit bei ihm entdeckte, ALS, eine Nervenkrankheit, die ihn dann in den Rollstuhl zwang. Wir erfahren etwas über seine Heirat, seinen beruflichen Werdegang und seine wichtigsten Forschungsergebnisse.
Ja, nun ist es ja keine Lesung im herkömmlichen Sinn über Stephen Hawking. Wie wird das Ganze präsentiert?
Es ist überhaupt keine Lesung. Es gibt hier einen Erzähler und eine Erzählerin. Das sind Nicole Engeln und Bernd Rehäuser. Es gibt gespielte Szenen und relativ viele Musik, mitunter auch ein bisschen dick aufgetragen. Das ist immer so eine kleine Schwäche in dieser Reihe. Und es gibt einen Experten, der sich immer wieder zu Wort meldet. Das ist so also das Muster von allen Hörbüchern der Reihe Abenteuer und Wissen.
Wer ist denn diesmal der Experte?
Das ist Dr. Jochen Weller. Das ist ein Professor für Astronomie und Astrophysik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und er war tatsächlich 2 Jahre lang Assistent am Lehrstuhl von Stephen Hawking in Cambridge. Das heißt, er hat ihn persönlich kennengelernt. Und wir hören jetzt mal rein in das Hörbuch. Als erstes springen wir in das Jahr 1963, als Hawking erfährt, dass er krank ist.
Stephen leidet unter amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass die Nervenzellen, die die Bewegung deiner Muskeln steuern, nach und nach absterben. Du wirst bald nicht mehr laufen können und auch Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen bekommen.
Und was ist mit dem Verstand?
Das Gehirn ist nicht betroffen. Du wirst weiterhin denken, fühlen und dich erinnern können. Nur, dass du deine Gedanken bald nicht mehr aufschreiben oder aussprechen kannst.
Diese Nachricht trifft Stephen bis ins Mark. Schlimmer konnte die Diagnose nicht ausfallen. Er ist unheilbar krank. Die Ärzte geben ihm noch 2 Jahre. Als Mediziner weiß Stephens Vater, dass sein Sohn nun jede nur erdenklich mögliche Unterstützung bekommen muss. Solange es geht, soll Stephen so normal wie möglich weiterleben und in Cambridge promovieren.
Tja, er gibt nicht auf, dieser Stephen Hawking, und heiratet dann auch seine Freundin Jane und bekommt mit ihr 3 Kinder und wird dann der bekannte Astrophysiker, als den wir ihn kennen. Er arbeitet in Cambridge, dann in Kalifornien und dann später kehrt er zurück nach England und hat dann eben in Cambridge von 1979 bis 2009 den Lehrstuhl von Isaac Newton inne.
Stephen Hawking verfügt nicht nur über ein außergewöhnliches Verständnis für die theoretische Physik, sondern hat auch ein phänomenal gutes Gedächtnis. Es macht ihm keine Mühe, seiner Sekretärin 40 Seiten Gleichungen zu diktieren, die er vorher in seinem Kopf zusammenstellt. Und wenn er am nächsten Tag entdeckt, dass ihm dabei ein Fehler unterlaufen ist, dann ruft er an, damit sie den Fehler korrigieren kann.
Hawking ist ohne Frage hochintelligent. Doch er weigert sich zeitlebens, einen IQ-Test zu machen, weil er überzeugt davon ist, dass sich Intelligenz nicht mit einem Quotienten messen lässt.
Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.
Hawking weiß, was er kann, gibt aber nie damit an. Außerdem ist er extrem kreativ und arbeitet gerne im Team.
Für mich ist es eine große Hilfe, meine Einfälle mit anderen Menschen zu erörtern. selbst wenn sie nichts beitragen, gelange ich so zu größerer Klarheit, wenn ich meine Ideen erklären muss.
So hat ihn auch Jochen Weller erlebt, als er von 2000 bis 2002 an Hawkings Lehrstuhl in Cambridge gearbeitet hat.
Ja, also ich muss sagen, als ich ankam, da war ich schon ein bisschen, weil er natürlich schon der Superstar war, etwas schüchtern, habe aber schnell gemerkt, er ist im täglichen Umgang ein ganz normaler Mensch. Und dann habe ich festgestellt, er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für seine Mitarbeiter und die Kollegen und Forscher. Er hatte zum Beispiel einmal pro Woche einen ganzen Nachmittag für seine Doktoranden da. Da gab es Pizza und es wurde einfach diskutiert. Man brauchte natürlich etwas mehr Zeit. Und er war immer getrieben durch, was ich gedacht habe, eine wahnsinnige Neugier. Er war immer interessiert, was für Ideen man gehabt hat, auch wenn die mal blödsinnig waren. Aber er hat das schon diskutieren wollen mit einem und das hat mich fasziniert.
Ja, also insgesamt ein faszinierender Mensch und ein sehr interessantes Hörbuch über jemanden, der es nicht leicht hatte und der trotz seiner Behinderung Enormes geschafft hat. Dank ihm wissen wir nämlich viel mehr über die schwarzen Löcher und den Anfang des Universums. Und er selbst gab seinen Mitmenschen folgenden Rat.
Be curious.
Bleibt neugierig.
And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
Und auch wenn das Leben manchmal schwierig erscheint, es gibt immer etwas zu tun, um es zum Gelingen zu bringen.
It matters that you don't just give up.
Das Wichtigste ist, gebt bitte nicht auf.
Ja, das war ein weiterer Ausschnitt aus dem Hörbuch Stephen Hawking, der Superstar des Universums. Wie gesagt, hier erfahren wir vor allem etwas über seinen Werdegang und sein Leben mit der Krankheit.
Dorothee Meyer-Karweg, haben Sie auch noch ein paar Tipps für diejenigen, die mehr über die wissenschaftliche Forschung von Stephen Hawking erfahren wollen?
Ja, also wer mehr über die schwarzen Löcher, das sich ausdehnende Universum, Hintergrundstrahlung oder die Stringtheorie erfahren will, der sollte dann eher zu Hawkings populärwissenschaftlichen Werken Eine kurze Geschichte der Zeit greifen oder zu Das Universum in der Nussschale.
Ulrike Beck, Stephen Hawking, der Superstar des Universums, heißt das Hörbuch. Die Sprecher sind Nicole Engeln, Bernd Rehäuser, Torben Kessler, Konrad Kraus, Dustin Semmelrogge und andere. Wissenschaftlicher Berater Jochen Weller von der Universitätssternwarte in München. Die CD dauert 1 Stunde und 23 Minuten und kostet rund 15 Euro. Sie ist geeignet für Menschen von 8 bis 88 Jahren. Erschienen ist sie im Verlag Headroom. Am Mikrofon verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Karin Röder.